SWR aktuell. Infodate am Abend.
Mit Christian Haug. Die Waffenruhe im Iran gilt weiter. Ursprünglich wollte US-Präsident Trump sie ja heute Abend auslaufen lassen, hat sie dann aber einseitig verlängert. An der Unsicherheit in der Golfregion und weit darüber hinaus ändert das wenig. Und das ist einer der Gründe, warum auch die deutsche Wirtschaft wohl weniger wachsen wird, als noch vor einigen Monaten erhofft. Hauptstadtkorrespondent Georg Schwarte mit Einzelheiten.
Kriege und Krisen, Zölle, schwacher Export und mangelnde Wettbewerbsfähigkeit. Wirtschaftsministerin Katharina Reiche hat auch aus diesen Gründen für die Bundesregierung den Anstieg des Bruttoinlandsproduktes für dieses Jahr auf 0,5% halbiert. Noch zu Beginn des Jahres hatte die Bundesregierung eigentlich mit einem Wirtschaftswachstum von rund 1% gerechnet. Laut Wirtschaftsministerin Reiche hängt die weitere wirtschaftliche Entwicklung wesentlich vom Verlauf des Iran-Krieges ab. Die für dieses Jahr erwartete wirtschaftliche Erholung, so Reiche, werde einmal mehr durch externe geopolitische Schocks ausgebremst. Der Iran-Krieg treibe die Preise für Rohstoffe und Energie in die Höhe. Die Ministerin, die heute in Berlin ihre Frühjahrsprojektion vorstellte, sagte, das alles belaste die privaten Haushalte und erhöhe die Kosten für die deutsche Wirtschaft. Reiche mahnte erneut umfassende Strukturreformen an und kritisierte die viel zu hohe Steuer- und Abgabenlast in Deutschland. Unternehmen, so die CDU-Politikerin, bräuchten wieder Luft zum Atmen.
Die gegenseitige Blockade der Straße von Hormuz durch den Iran und die USA sorgt weiter für Nachschubprobleme beim Öl und damit wächst die Angst, dass Treibstoffe knapp werden könnten. Die EU-Kommission ruft jetzt die Mitgliedstaaten auf, sich enger abzustimmen, um einen Kerosinmangel zu vermeiden. Dafür schlägt Brüssel eine neue Kraftstoffbeobachtungsstelle vor. Die soll die EU-Produktion, die Importe, Exporte und Lagerbestände von Öl und Gas überwachen. Jean-Marie Magro.
Seit Beginn der US-israelischen Angriffe im Iran hat die Europäische Union zusätzliche 24 Milliarden Euro wegen der gestiegenen Kraftstoffpreise ausgegeben, rechnet Brüssel vor. Dieses Thema wird auch den informellen Gipfel der Staats- und Regierungschefs in Zypern am Donnerstag und Freitag prägen. Bisher haben sich die 27 EU-Staaten kaum untereinander abgesprochen. Zwar haben sie gemeinsam Teile ihrer nationalen Ölreserven freigegeben, aber auf die steigenden Preise für Kraftstoffe, speziell an den Tankstellen, reagierten sie unabgestimmt. Die EU-Kommission spricht sich für zielgerichtetere Maßnahmen aus. Regierungen sollen Energiegutscheine ausgeben, Stromsteuern senken und gezielte Hilfen, zum Beispiel für ärmere Haushalte und Berufspendler, auszahlen. Und das schnell. Mittelfristig dagegen sei der beste Weg, die Abhängigkeiten von Öl und Gas weiter zu senken. Das schließt sowohl den Ausbau erneuerbarer Energien ein, wie auch, so Brüssel, die Kernenergie.
Darüber, dass in Ungarn die Orbán-Ära zu Ende ist, freuen sich nicht nur die Mehrheit der Ungarn und viele Menschen in Europa. Besonders groß ist die Freude in der Ukraine. Denn es war Viktor Orbán, der seit Monaten EU-Hilfen für die Ukraine blockiert hatte, mutmaßlich seinem Freund Wladimir Putin zuliebe. Seit heute ist der Weg für ein milliardenschweres Hilfspaket frei. Aus Brüssel berichtet Thomas Spickhofen.
Ohne weitere Aussprache ließen die 27 EU-Botschafter den 90 Milliarden Kredit passieren, darunter auch der ungarische. Jetzt geht das Paket noch in ein schriftliches Umlaufverfahren der Mitgliedsländer bis morgen Nachmittag. Auch das 20. Sanktionspaket gegen Russland haben die Botschafter freigegeben. Auch hier folgt nun noch ein schriftliches Umlaufverfahren bis morgen Nachmittag. Ungarn und die Slowakei hatten beide Projekte über Monate blockiert, zuletzt mit der Begründung, dass kein russisches Öl über die nach ukrainischen Angaben durch russische Angriffe beschädigte Druzhba-Pipeline kommt. Gestern hatte der ukrainische Präsident Zelensky erklärt, die Pipeline sei repariert und betriebsbereit. Die 90 Milliarden sollen der Ukraine bis Ende kommenden Jahres über finanzielle Engpässe hinweg helfen. Ein Drittel davon, also 30 Milliarden, sollen in den zivilen Staatsbetrieb gehen, zum Beispiel um Gehälter zu zahlen. Die anderen beiden Drittel, also 60 Milliarden Euro, sind für militärische Ausgaben vorgesehen, vor allem für die Produktion oder Anschaffung von Waffen und Munition.
Nach 10 Jahren Bauzeit ist am Frankfurter Flughafen heute das Terminal 3 offiziell eröffnet worden. Ab morgen werden dann die ersten Passagiere erwartet. Roman Warschauer berichtet aus Frankfurt.
Der Chef des Flughafens betonte, dass das 4 Milliarden Euro Projekt im Zeit- und Kostenrahmen geblieben sei. Das zeige, in Deutschland seien noch Großprojekte möglich. Zur Eröffnung sprachen auch Bundesverkehrsminister Schnieder und Hessens Ministerpräsident Rhein. Beide hoben die Bedeutung der Luftfahrt für den Standort Frankfurt, aber auch für ganz Deutschland hervor. Beide versprachen zudem, die Branche entlasten zu wollen, um sie wieder wettbewerbsfähiger zu machen. Künftig können in dem Terminal bis zu 19 Millionen Passagiere jährlich abgefertigt werden. Eine Erweiterung auf 25 Millionen ist möglich. 56 Fluggesellschaften ziehen in mehreren Wellen in den kommenden Wochen in das neue Terminal ein. Morgen früh werden die ersten landenden Maschinen erwartet. Am Vormittag startet der erste Flug vom neuen Terminal aus. Mit der Inbetriebnahme von Terminal 3 sollen zudem die alten Anlagen des Flughafens entlastet werden. Terminal 2 etwa wird bei der Gelegenheit für mehrere Jahre geschlossen und technisch erneuert.
Fokus Südwest.
Die Deutsche Bahn setzt seit einer Woche in vielen Nahverkehrszügen und S-Bahnen in Rheinland-Pfalz Zweierteams als Zugbegleiter ein und zieht eine positive Zwischenbilanz. Mindestens zwei gefährliche Situationen konnten laut Bahn dadurch schon entschärft werden. Martin Gärtner.
Die Doppelteams bei der Fahrscheinkontrolle sind eine Reaktion auf den Tod des Zugbegleiters Serkan Çalar. Er war im Februar bei Landstuhl von einem Fahrgast erschlagen worden. Das Pilotprojekt mit den Tandemteams ist das Ergebnis vieler Gesprächsrunden und wird von den Mobilitätsministerinnen in Rheinland-Pfalz und dem Saarland unterstützt. Hessen macht nicht mit, deshalb sind in Regiozügen und S-Bahnen, die von Rheinland-Pfalz nach Hessen pendeln, weiter Einzelpersonen bei der Ticketkontrolle eingesetzt. Wie lange das Pilotprojekt läuft, ist noch unklar. Laut Deutscher Bahn haben viele Zugbegleiter den Einsatz von Doppelteams ausdrücklich gewünscht.
Der Landesvorstand der Freien Wähler in Baden-Württemberg ist geschlossen zurückgetreten. Das hat der Vorstand auf den Social-Media-Kanälen der Partei mitgeteilt. Zu den Hintergründen unser Reporter Kai Laufen.
In einem Schreiben an den Bundesvorstand der Freien Wähler, das dem SWR vorliegt, nennt die bisherige Landesvorsitzende Silvia Rolke einen unüberwindbaren Vertrauensverlust gegenüber dem Bundesvorstand als Grund. In einem weiteren Schreiben, das dem SWR ebenfalls vorliegt, teilt Rolke ihren Rückzug auch aus dem Bundesvorstand der Freien Wähler mit. Dort war sie Stellvertreterin des Bundesvorsitzenden Hubert Aiwanger. Sie sei im Bundesvorstand kontinuierlich an ihrer Arbeit gehindert worden, begründet Rolke ihren Schritt. Die Art und Weise, wie sie im Vorstand behandelt worden sei, bezeichnet sie als demütigend und frauenfeindlich. Der Bundesvorstand weist dem SWR gegenüber alle Vorwürfe von Silvia Rolke zurück und teilt mit, dass die internen Vorgänge vom Bundesvorstand nicht weiter kommentiert würden.
Ob in Parks oder an Flussufern, wie zum Beispiel am Neckar, Nilgänse machen viel Dreck und können auch ziemlich aufdringlich sein. Nach Ansicht des Stuttgarter Stadtjägers Christian Schwenk sollte man Nilgänse auf keinen Fall füttern, sonst könnte das eine folgenschwere Entwicklung in Gang setzen. Christian Spöcker.
Wenn Nilgänse durch Fütterungen angelockt werden, bringen sie in derselben Gegend oft ihre Jungtiere zur Welt. Die bräuchten als Futter Gras. Und das kann, laut Stadtjäger Schwenk, zu einem Verteilungskampf führen, wie teilweise auch am unteren Schlossgarten in Stuttgart. Denn um die Nahrung für die Jungtiere sicherzustellen, würden erwachsene Nilgänse andere Vogelarten totbeißen oder ertränken. Damit sich die invasive Nilgans nicht weiter ausbreitet, hält unter anderem Tübingens Oberbürgermeister Palmer auch ihren Abschuss für angemessen. Im Stuttgarter Gemeinderat gibt es ebenfalls Forderungen in diese Richtung. Derzeit setzt die Stadt aber unter anderem noch darauf, Nilgänse mit Drohnen zu beunruhigen und sie auf andere Flächen umzusiedeln.
Und sonst so?
Eine hohe Milchleistung, schnelles Wachstum, marmoriertes Fleisch, das sind Dinge, auf die Rinderzüchter im Allgemeinen achten. Aber nicht Alex Birch, Landwirt aus dem englischen Derbyshire. Er werde künftig hässlichere Rinder züchten, hat er in einem Zeitungsinterview angekündigt. Warum? Seine zotteligen, rötlichen Galway-Rinder sind zu schön. So schön, dass sich ständig Rinderpaparazzi auf der Weide herumtreiben. Sie machen Videos oder Selfies beim Umarmen der kuscheligen Kühe. Einmal habe er auch jemanden dabei erwischt, wie er neben den Rindern ein Yoga-Video drehte. Es sei nur eine Frage der Zeit, bis einer der Kuh-Influencer dabei verletzt werde, sagt Birch, und dann bekomme er den Ärger. Deshalb werde er seine Galways jetzt mit einer Rinderrasse kreuzen, die weiß, kurzhaarig und bullig ist. Er hofft, dass die neue Generation dann weniger fotogen wird. Tja, Schönheit kann auch ein Fluch sein.
Das SWR Aktuell Infodate. Morgens, mittags und abends. Jetzt abonnieren in ARD Sounds.